Alexandria, Virginia, Montag, 3.20 Uhr. Es begann in der Nacht, als der Präsident das Ende der Welt einleiten wollte. Für Robert Cashen fing alles damit an, dass sein Telefon auf dem Nachttisch vibrierte. Mit klopfendem Herzen schreckte er aus dem Schlaf hoch. Er tastete nach dem Handy und schaltete den Vibrationsalarm aus. Da begriff er, dass nicht der Handyalarm, sondern ein eingehender Anruf ihn geweckt hatte. Die nächsten beiden Fakten nahm er gleichzeitig wahr. Es war 3.20 Uhr morgens und der Anruf kam aus der Zentrale des Weißen Hauses. »Mr. Cashen?« »Ja«, flüsterte er. Er schlug die Decke zurück und ging zum Badezimmer, das Telefon ans Ohr gepresst. »Bleiben Sie dran, ich stelle Sie zum Situation Room durch.« Das war er also, der berüchtigte 3 Uhr Nachtsanruf, von dem in Washington immer alle sprachen. Cashen war erst seit 4 Monaten Stabschef, und das war der erste Anruf dieser Art. Ein mehrfaches Klicken in der Leitung, dann war er durchgestellt. Sogleich nahm er die Unruhe im Raum des Anrufers wahr. Er hörte einen lauten Knall, dann eine Stimme, die einer Frau, jung und nervös.
»Mr. Cashen, hier spricht Lieutenant Mary Rajak. Wir haben einen Notfall, Sir. Ich glaube, Sie sollten schnellstmöglich herkommen. Es geht um den Präsidenten.«
»Was ist geschehen?«
»Bitte, Sir, kommen Sie einfach her.«
»Ich bin unterwegs, aber können Sie...«
Die Frau redete leise, als befürchte sie, jemand könnte sie belauschen.
»Nordkorea, Sir. Der Präsident will den Befehl für einen Nuklearangriff geben.«
»Ach du Scheiße.«
»Genau, Sir.«
»Ist etwas vorgefallen? Droht ein Angriff auf die Vereinigten Staaten?«
»Nein, Sir.«
»Dann was zum...«
»Eine Verlautbarung, Sir, aus Pyongyang.«
»Eine was?«
»Bitte, Sir, es ist sehr dringend.«
»Eine Verlautbarung? Sie meinen, weil die Nordkoreaner etwas gesagt haben?«
»Das ist korrekt, Sir.«
»Okay, okay. Was macht er gerade?«
»Er verlangt, zum Pentagon durchgestellt zu werden, zur Kommandozentrale, Sir.«
Cashen wurde flau im Magen. Vor der Inauguration hatte er an mehr als 60 Übergabetreffen teilgenommen und war von jedem Zweig der US-Regierung gebrieft worden. Eine Informationsflut, die alles übertraf, was er in den 50 Lebensjahren zuvor hatte lernen müssen. Doch nur ein bestimmtes Meeting hatte ihm einen heiligen Schrecken eingejagt. Als man ihn, den angehenden Präsidenten und den Verteidigungsminister, mit der Prozedur vertraut gemacht hatte, wie ein Nuklearangriff befohlen wird. Es war so leicht, dass es ihm Angst einflößte. Der Präsident musste lediglich die Kommandozentrale des Verteidigungsministeriums anrufen, die geheimen Codes durchgeben, die ihn als Präsidenten identifizierten, und den Befehl geben. Mehr war nicht erforderlich. Kein Prozess, keine Meetings, keinerlei Diskussion. Und niemand war befugt, ihm zu widersprechen. Das war auch der Knackpunkt an dem Verfahren. Das System hatte seit Truman die Regeln nicht geändert, die es dem Oberbefehlshaber ermöglichten, innerhalb Sekunden auf einen Angriff auf die Vereinigten Staaten zu reagieren. Doch es gab keine Pläne dafür, wie man die gegenwärtige Lage in den Griff bekommen sollte. Oder den derzeitigen Oberbefehlshaber. Cashen war im Untergeschoss angekommen. Die vor seinem Haus postierten Sicherheitsbeamten hatten ihn bereits bemerkt. Der leitende Secret Service Agent stand schon an der Vordertür. Cashen signalisierte ihm mit einer Geste, als halte er ein Lenkrad gepackt, dass sie den Wagen bräuchten, und schon hasteten sie gemeinsam zum Fahrzeug.
»Hat er die Codes?« »Hat der Adjutant ihm die Codes gegeben?«
»Er wollte es vermeiden, Sir. Er hat ihn so lange hingehalten, wie er konnte.«
»Aber er hat sie.«
»Der Präsident hat ihm die Hände um den Hals gelegt und gedroht, ihn zu erwürgen.«
»Okay, okay.«
Cashen blickte aus dem Fenster auf das vorbeirasende, schlafende Alexandria. Selbst bei dieser Geschwindigkeit konnte er die Schilder lesen, die in den Vorgärten der ganzen Stadt standen und an bestimmten Stellen überall im Land. »Nicht mein Präsident.«
»Haben Sie Jim angerufen? Minister Bruton? Haben Sie ihn angerufen?«
Wir sprechen gerade mit ihm, Sir. Gut. Bis ich bei Ihnen bin, müssen Sie dem Präsidenten sagen, bei einer solchen Entscheidung sei es erforderlich, Minister Bruton und mich dabei zu haben, dass es einen festgelegten Ablauf gibt.
Aber das stimmt nie. Sagen Sie es ihm einfach.
Soll ich Sie zu ihm durchstellen, Sir? Nein, ich spreche mit ihm, sobald ich vor Ort bin.
Aber Sie kommen vielleicht nicht mehr rechtzeitig.
Cashin fiel ein, was die Tochter des Präsidenten in einem Fernsehinterview über ihren Vater gesagt hatte, während des Wahlkampfs. Man sagt nicht Nein zu ihm. Man sagt Ja, aber besser nicht jetzt. Der Interviewer hatte gelacht und gescherzt, dass man so normalerweise mit einem Kleinkind umgehe. Daraufhin hatte die Tochter ebenfalls gelacht und gesagt, was immer funktioniert, stimmt's? Also schön, sagen Sie ihm, Sie hätten mit uns gesprochen. Wir unterstützen ihn und wollen dabei an seiner Seite sein. Und um sicherzustellen, dass ihm die Entscheidung nicht später auf die Füße fällt, soll er auf mich und Minister Bruton warten. Ein Knall war zu hören. Ob jemand mit der Faust auf einen Tisch gehauen oder eine Tür zugeschlagen hatte, konnte Cashin nicht sagen. Dann erklang wieder die Stimme der Offizierin. »Er wurde durchgestellt, Sir. Er redet in diesem Moment mit der Kommandozentrale im Pentagon.« Cashins Magen verkrampfte sich. »Gütiger Gott, was würde dieser Mann tun?« Er trennte die Verbindung und wählte Jim Brutons Handynummer. Es fiel ihm schwer, die Tasten auf dem Display zu treffen, so sehr zitterten seine Hände. Als er das Telefon ans Ohr hielt, musste er an die Worte aus dem Briefing denken, dem er 3 Tage vor der Vereidigung des Präsidenten beigewohnt hatte. »Ihrem Befehl, Sir, untersteht der Einsatz 1000 Waffen, jede davon 10 oder 20 Mal tödlicher als die Bombe, die auf Hiroshima fiel.« Der feindliche Vergeltungsschlag wird automatisch, rasch und verheerend erfolgen. Der Erstschlag der USA und der feindliche Gegenschlag kosten binnen weniger Stunden mehrere 100 Millionen Menschenleben. Ja, Sir, wir haben das durchgespielt. Unsere vorsichtigste Schätzung sagt eine globale Katastrophe voraus, die das Ende der Zivilisation bedeuten würde. Sir. Cashin hörte das Besetzzeichen. Er versuchte es erneut, bis er schließlich den vertrauten Louisiana-Akzent hörte, jene Stimme, der er in Washington wahrhaft vertraute, eine Stimme, die er in zahllosen lebensgefährlichen Momenten gehört hatte, auch wenn keiner davon so furchterregend gewesen war wie der gegenwärtige.
»Bob, bist du das?« »Jim, Gott sei Dank. Hör zu, du musst sofort in die Kommandozentrale, bevor er dort eintrifft. Du musst ihnen sagen...«
»Hab ich schon. Ich hab Ihnen gesagt, Sie müssen ihn hinhalten.«
»Wie?«
»Sie sagen ihm, dass es bei der Satellitenkommunikation eine Fehlfunktion gibt. Sie können die U-Boote nicht kontaktieren.«
»Ach, das glaubt er niemals. Was sollen wir denn sonst tun? Er schäumt vor Wut, tobt und zetert.«
Bruton senkte die Stimme.
»Verdammt nochmal, er wird uns alle umbringen, Bob. Ist dir das klar?« »Er sagt, er will Option B umsetzen.«
»Welche ist das?« Cashin fiel das Blackbook ein. Wie hatte er das nur vergessen können? Der Adjutant des Präsidenten trug es im Atomkoffer mit sich. Der Adjutant, der sich außerhalb des Weißen Hauses stets in der Nähe des Präsidenten aufhielt und ihm sowohl die Handlungsmöglichkeiten aufzeigen würde, als auch die diversen Angriffspläne.
Cashin konnte sich aber nicht daran erinnern, was Option B war.
Nordkorea und China.
Heilige Mutter Gottes.
Und er wird in den nächsten 60 Sekunden den Befehl geben, sobald dem armen Teufel in der Kommandozentrale die Ausreden ausgehen.
Du musst ihm sagen, der Befehl sei gesetzeswidrig. Sag deinen Leuten, der Angriffsbefehl ist illegal. So funktioniert das nicht. Er ist der Oberbefehlshaber, er... Wir haben verdammt nochmal keine Zeit für Diskussionen, Jim. Sag's ihnen. Entweder du tust es, oder wir sind alle tot.